Und das Montagsgespräch ist eine Art Abschiedsgespräch, obwohl das eigentlich Quatsch ist, weil er wird sich nicht verabschieden, aus dieser Stadt nicht, aus diesem Leben schon gar nicht, aber vielleicht aus der Politik, zumindest aus der Kommunalpolitik oder als verantwortlicher Typ. Und wir haben viele, viele Jahre geplaudert, gesprochen und lamentiert und philosophiert. Die Rede ist von Alexander Thumfart und den begrüße ich jetzt recht herzlich. Hallo, darf ich Alexander sagen?
Aber gern,
jetzt, lieber Herr Rose. Jetzt, wo du so praktisch raus bist aus der ganzen Nummer, ich versuche immer zu den Kommunalpolitikern eine gewisse Distanz zu halten. Ist ja auch wichtig, weil das ist ja, die stehen auf der anderen Seite. Das sind die anderen. Aber jetzt bist du ein ganz einfacher Mann. Nein, bist du nicht. Du bist ja Professor, ein abgehobener Professor. Sag ich doch lieber Sie oder?
Ach, machen wir es doch mit dem Du, oder?
Ja, du, Alexander ist okay.
Carsten.
Was ist denn mit diesen kosmopolitischen Städtern? Diese Typen, die mehrere Sprachen sprechen, von jedem Ort der Erde aus arbeiten können oder zumindest glauben, sie sind Kosmopoliten und sind im geschützten Raum der Stadt. Die müssen sich über den Verkehr im ländlichen Raum keine Gedanken machen. Da ist doch immer die Gefahr, dass man da arrogant wird, weil man so in seiner privilegierten Schutzblase drin ist und die Probleme der Menschen, die irgendwo auf dem Land leben, vergisst und sich gar nicht mehr reindenken kann?
Ja, das mag sein. Ich finde, es hat mein Kollege von der Soziologie hat gesagt, ein Soziologe gehört in die Straßenbahn. Und das ist richtig. Da gehört er hin, weil in der Straßenbahn oder im Bus trifft man die Stadtbevölkerung. Und bleibt nicht nur in seiner Blase, ob das an der Uni ist oder im Krankenhaus oder wo auch immer, im Radio.
Das ist
ja bekanntermaßen ganz schlimm. Sondern man trifft in der Straßenbahn eben die Bevölkerung, den Querschnitt der Bevölkerung. Und das ist wichtig. Ja, zu sehen, zu beobachten, zu hören, ja, zu sehen und Teil davon zu sein, sich als Teil zu begreifen, das ist ja korrektiv.
Und dann vielleicht mal eine Eckkneipe oder eine Dorfkneipe besuchen oder auch mal sich in die Deutsche Bahn setzen und durchs Land fahren und mal in kleinere Städte gehen oder sogar in Dörfer. Da muss man sich natürlich hintrauen. Das ist immer wieder ein Erlebnis und erdet ein und dann nicht nur durchfahren, gucken, oh, wie bescheuert die alle sind, sind ja alles Nazis, dann mit denen auch mal zu reden, mit anderen zu reden, die in einem anderen Sozialraum unterwegs sind.
So ist es, genau. Ich hatte praktisch als Jugendlicher das große Privileg, in einem Dorf aufgewachsen zu sein und gleichzeitig damals ist ja noch weiterhin Landeshauptstadt München, und es waren zwei unterschiedliche Welten. Und das prägt, Unterschiede bereichern. Und in der Dorfkneipe, da muss man sich dazusetzen, einen Schoppen Wein trinken und dann mit den Leuten reden oder einfach mal zuhören.
Ach, das ist ja auch eine Fähigkeit, die man haben muss. Nicht nur ich habe alles als Stichwort geben, das Ding zu nehmen, um von sich zu erzählen. Zuhören, ist das auch so ein Werkzeug, was verloren geht, dass Menschen gar nicht mehr richtig zuhören können?
Muss man lernen. Komischerweise muss man zuhören lernen.
Also echtes
Zuhören. Reden lassen, nicht gleich immer alles wissen. Da muss man sich selber zügeln, das kann man nicht von allein. Ganz komisch.
Wie ist denn das zu erlernen? Brauchst du ja vielleicht ein ehrliches Interesse? Tatsächlich, ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute zuhören, das aber, weil sie wissen, sie müssen jetzt zuhören, bis sie auf das nächste Stichwort warten, um wieder was sagen zu können, um von sich dann zu reden. Und man hat gar nicht das Gefühl, dass sie einem zuhören und das Interesse gar nicht so da ist. Merkt man an Nachfragen oder an Nicht-Nachfragen.
Ich glaube, man braucht sowas wie soziale Fantasie.
Aha, was ist das?
Dass der Zuhörer, die Zuhörerin sich was vorstellen kann oder Bilder heraufruft bei den Worten, die sie oder die er hört. Dass man die andere Person, die spricht, sich in der Situation vorstellt, von der sie erzählt. Und wenn man sich das versucht, bildlich vorzustellen, kann man vielleicht sinnvolle Nachfragen stellen.
Soziale Fantasie, das ist das gepaart mit Empathie.
Ja.
Dann kann man sich vorstellen, wie in welcher Situation andere Menschen sind.
Genau.
Das muss ja nicht automatisch zu Verständnis führen, aber doch oder zu Akzeptanz, aber zumindest zu Verständnis, damit man nachvollziehen kann, warum Menschen so drauf sind oder diese Meinung haben oder diese Sicht haben.
Ja. Verständigung ohne Verständnis gleich zu implizieren.
Ja, Verständigung ohne Gleichverständnis zu implizieren.
Oder Einverständnis, dass jemand die andere Position teilt. Das muss ich ja nicht gleich teilen. Aber ich muss es mir vorstellen. Und das ist der erste Schritt. Ich muss es mir vorstellen, in welcher Situation und aus welchem Kontext heraus jemand spricht und erzählt.
Da kommt bei mir ploppt sofort wieder die Frage auf, mit wem rede ich überhaupt? Die Abgrenzung. Das sind ja dann die Populisten, da ist die AfD, da sind die Nazis, dann sind die anderen, mit denen, die mich ja sowieso ankotzen, weil mit denen will ich gar nicht reden, was die für eine Weltsicht haben. Und die vom Dorf, das sind sowieso Dörfis, mit denen, oh meine Güte, das ist alles so anstrengend. Und wenn ich eine Position habe, also ein Standpunkt, den will ich auch verteidigen gegen die, die es noch nicht begriffen haben. Dann muss ich, also das ist ja auch verständlich sagen, Abgrenzung, Verständnis auf der einen Seite, aber auch so eine Haltung, wo ich sage, nein, das will ich nicht. Wie geht denn das zusammen?
Naja, die Sachen sind, unser Leben wird, glaube ich, immer komplizierter und wir kriegen tagtäglich immer mehr Informationen und die Welt ist immer mehr erschlossen und man sollte über den Kongo was wissen und was passiert eigentlich in Venezuela und was passiert eigentlich in Apolda und was ist denn los in Rostock oder in Freiburg und übrigens in Marseille auch noch. Und das alles irgendwie zu ordnen ist wahnsinnig schwierig. Deswegen liegt es nahe, mit einer starken Position Unsicherheiten ein bisschen zuzudecken. Das geht uns allen so. Es gibt den schönen soziologischen Ausdruck, die Reduktion von Komplexität durch eine starke Meinung. Aha. Und da sind wir alle in der Versuchung, dass uns die Vielfalt nicht zu sehr zusetzt.
Die gibt uns Stabilität. Der klare Standpunkt, die Meinung und dass ich schon weiß, also komm, das weiß ich jetzt schon.
Ja, das Ergebnis ist ja eh schon klar, oder?
Ja, aber wir können noch mal ein bisschen des Sports wegen drüber plaudern, aber sich selber verunsichern lassen. Könnte man sagen, wenn man selber gefestigt ist und relativ klar, lässt man sich eher verunsichern und sagt, muss ich nochmal drüber nachdenken, bin ich in dem Punkt, weiß ich jetzt auch nicht. Ist das, klingt zwar widersprüchlich, aber könnte das so sein?
Ja, ich glaube, das ist ganz bestimmt so. Wir wissen alle, wir können tagtäglich mit Unsicherheit umgehen. Man muss es nur zulassen. Die Welt bricht nicht zusammen, wenn sie nicht nach meiner Pfeife tanzt. Wir können damit umgehen, aber es setzt voraus, dass man irritierbar ist. Und es kostet schon auch Kraft.
Also irritierbar zu sein, weil es ja die eigene Position auch etwas verunsichert oder zumindest in Frage stellt. Ja. Also das sich ins Frage stellen, das Zweifeln, auch das Selbstzweifeln, hat ja auch wirkt eine gewisse Gefahr, aber ist die einzige Chance.
Ja, ist die einzige Chance, mit dieser Vielfalt umzugehen, finde ich auch.
Hartmut Rosa hat in seinem neuen Buch dass die Reichweitenvergrößerung, die wir ständig anstreben, beschrieben, dass das ein Teil des Problems ist, dass unsere Reichweite immer größer geworden ist und dann ist, das heißt, der Erfassung, was wir erfassen, was wir erleben, was wir aufnehmen müssen, dass es eine gewisse Überforderung da ist. Er spricht dann von Unverfügbarkeit, dass man auch mal sozusagen abschalten muss und sagen, ich bin jetzt für die Zeit mal eben nicht verfügbar und nehme mich raus. Aber ich erlebe doch schon bei vielen Menschen eine Überforderung. Erlebst du das auch?
Ja, das ist so. Eben die Anforderungen, die an uns gestellt werden, die Meinungen, die abgefragt werden, die Medien, die uns auch mit weiteren Informationen beliefern, manchmal auch bombardieren. Und zu allem muss man irgendwie Position beziehen. Das kommt
innerlich, ab und fängt ja schon innerlich an, oder? Wird gar nicht abgefragt, aber man will automatisch bezieht man sich da irgendwie, verhält man sich dazu.
Sobald es auftaucht und ich davon weiß, kann ich es nicht mehr ignorieren. Und auch wenn ich es ignorieren will, ist das ja eine Anstrengung. Ja, also da denke ich jetzt nicht drüber nach. Ja, und schon habe ich drüber nachgedacht.
Und Nicht-Kommunikation gibt es auch nicht. Also das heißt, wenn ich auf eine Nachricht nicht antworte, obwohl ich sie gelesen habe, weil die beiden blauen Häkchen da sind, ist auch schon wieder ein Statement. Also nicht kommunizieren heißt auch schon wieder was. Das kann mich auch unter Druck setzen, wenn ich sage, ich kommuniziere nicht.
Richtig.
Das ist ein Dilemma, Mensch.
Ja, das ist, man kann nicht kommunizieren, das ist so. Das ist auch bei den Studierenden so, wenn ich dann irgendwelche Mails kriege, die sagen, ich komme dann nächsten Dienstag in die Sprechstunde, da müsste ich jetzt eigentlich nicht drauf antworten. Aber wenn ich
Sprechstunde ist.
Ja, wenn ich nicht drauf antworte, kommt die nächste Nachricht, haben Sie meine Nachricht erhalten, dass ich nächsten Dienstag in die Sprechstunde komme? Also habe ich praktisch zweimal den Aufwand. Klicke ich einfach nur mal Antwort und schreibe Bene, in Ordnung oder sowas, dann ist die Sache erledigt. Aber wenn ich nicht antworte, kommt die nächste Anfrage.
Wer Alexander Thumfaten nicht kennt, also die einen oder anderen, die noch ein Gedächtnis haben, wissen ja, der war auf Plakaten drauf, wollte Oberbürgermeister werden und war Kommunalpolitiker. Kann ich das so sagen?
Ja.
Du warst Kommunalpolitiker, bist also komplett raus,
ja.
Warst Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen im Erfurter Stadtrat in der Fraktion. Wie viele Jahre hast du das?
Sechs Jahre.
Aha, das ist so eine halbe Dekade. Nee, eine Dekade ist 10. Ein
bisschen mehr. Die Dekade ist 10, aber jetzt war ich 15 Jahre drin und als Fraktionär und 6 Jahre davon als Fraktionsvorsitzender.
Mhm. Also 15 Jahre Kommunalpolitik, dann ja. Hast du gesagt, das ist auch mal gut.
Ja.
Aus wahrscheinlich 2 Gründen, lass mich raten, Generationswechsel. Du bist Jahrgang 59 und sagst, wir sollen mal die Jungen verdammt nochmal ran oder eher bitteschön ran oder geht, kommt bitte ran oder ich will nicht gehen, wurde es weggeschickt oder was? Oder was von allem was?
Nein, ich hab ziemlich am Anfang der Legislatur gesagt, das ist jetzt meine letzte Legislatur. Ich war von
ganz
Anfang
klar
an kommuniziert ja, und es ist auch wirklich meine Überzeugung, das ist kein Fishing for Compliments, wo man dann sagt, na ja, wenn jetzt viele mich bitten und auf Knien angerobt kommen, dann überlege ich mir nochmal. Nein, das war von Anfang an klar, ich mache diese Legislatur mit voller Kraft und dann ist es für mich vorbei, weil junge Leute ran können müssen und ran wollen. Und es ist völlig richtig, war bei mir damals genau das Gleiche.
Das ist dir das schwer gefallen, loszulassen, deinen Frieden damit zu machen, weil du hast ja Sachen am Laufen. Da ist ja auch eine Verantwortung da, dass ein Mensch mit dem Thumfaten ist. Das fängt ja bei Aufsichtsräten an und das hört bei ganz kleinen Projekten an, die ganz groß werden und wo du ja überall mitgemischt hast. Hast du auch ein bisschen gehadert und hat's auch wehgetan?
Es hat auch wehgetan. Ich habe schon auch damit gehadert, aber ich bin eigentlich jeden Tag mit der Entscheidung zufrieden und einverstanden, ist nicht mehr zu machen. Die Verantwortung nicht weiterzugeben, sondern andere übernehmen jetzt ihre Verantwortung und machen das so, wie sie es wollen. Und das ist genau richtig.
Du bist natürlich jetzt nicht im Ruhestand, sondern du bist schon noch Professor.
Ja,
Also das ist ja so, was man ja so nebenbei mitmacht. Oder ist es ein stressiger Job, Professor zu sein?
Kommt drauf an. Also es gibt ganz deutlich stressigere Jobs. Mhm. Das muss man schon dazu sagen, weil wir haben alle an der Uni, an der Fachhochschule, an den Hochschulen eine Zeitsouveränität. Ich kann jetzt eben hier Montag um 10 Uhr sagen, da komme ich zu Carsten Rose und da machen wir ein Interview. Aha. Wenn ich in einem Büro arbeiten würde, müsste ich 5-mal fragen und dann heißt es unter Umständen, nein, das kannst du nicht, du musst da sein. Da bin ich sehr viel Zeit souveräner und es ist ein großes, großes Geschenk.
Du bist Staatswissenschaftler? Siehst du dich auch als Sozialwissenschaftler? Oder wie würdest du dich, wenn du jetzt dich vorstellst, was bin ich eigentlich?
Was bin ich?
Genau. Also erstmal bist du Philosoph?
Ich bin ursprünglich Philosoph, das heißt ursprünglich Philosoph, promoviert in Philosophie, habilitiert in Politikwissenschaft. Sozialwissenschaftler, Sozialphilosoph, Soziologe, irgendwie sowas.
Ja, alles ein bisschen was. Dann reden wir mal über das, was jeder Philosoph erstmal definieren muss für sich selbst. Das ist nämlich der Begriff der Freiheit.
Ja.
Also ein ganz großes Ding. Ne? Ist das eine Abwesenheit von irgendwas oder was ist Einsicht in die Notwendigkeit oder was ist das? Ich habe einen interessanten Artikel gelesen und der beschäftigt sich mit der Freiheit. Freiheit wird zwar um ihrer selbst willen gesucht, kann sich aber nicht selbst genügen. In einer ökologisch ruinierten Welt geht es nicht besonders freiheitlich zu. Der Begriff der qualitativen Freiheit oder qualitativen Freiheit von Klaus Dirksmeier sollte auch in der Ökonomik mehr Beachtung finden. Und da geht es ja darum, um den eigentlichen Begriff der Freiheit, den man ja ohne die ökologische Zerstörung, ohne das gesellschaftliche Modell gar nicht denken kann.
Yeah.
Aber der Freiheitsbegriff, den ich von vielen spüre, wie sie ihn ausleben, ist ja jenseits von Gesellschaft und Ökonomik zu denken. Kannst du mit der Aussage von dem Dirksmeier was anfangen?
Mhm. Ja, da sind mehrere Sachen spielen da hinein. Es gibt eine ganz lange Tradition, die sagt, wir betrachten die Gesellschaft unabhängig von der Natur oder Umwelt. Ja, es gibt die Gesellschaft, die macht irgendwas vor sich hin und dann gibt es irgendwie außenrum die Natur, die macht auch irgendwas vor sich hin. Und es gibt kaum Austauschbeziehungen, außer Ressourcenaustausch und ja, also von Kohle bis hin zu Mineralien und so weiter. Ja, wir haben alle mitgekriegt, dass das eine völlig falsche Vorstellung ist. Gesellschaft und Natur interagieren und formen sich wechselseitig.
Mhm.
Also die Natur formt die Gesellschaft, ja, Viehzüchter, Ackerbauern, Jäger und Sammler und sowas. wie umgekehrt die Gesellschaft die Natur formt. Ja, ob das von der Brandrodung bis zu Düngemitteln. Es ist alles sozusagen ein Kreislauf oder eine wechselseitige Bestimmung. Und deswegen ist die Freiheit einer Gesellschaft immer zu denken in Relation mit der Umwelt. Und wenn die Umwelt die Ressourcen nicht mehr bereitstellt für die Gesellschaft und wenn die Gesellschaft die Natur ruiniert, und da sind wir massiv dabei, dann lädiert diese Gesellschaft auch ihre Freiheit.
Und das wird die lädiert ihre Freiheit.
Die lädiert ihre Freiheit, ihre Handlungsoptionen. Wie auch immer man jetzt Freiheit definiert, da kann man nochmal drüber reden. Handlungsfreiheit, Willensfreiheit, Meinungsfreiheit, was ist das eigentlich Freiheit? Aber jede Form von Freiheit wird eingeschränkt, wenn eine Gesellschaft ihre Lebensgrundlagen und ihre Natur, ihre Umwelt, die Biosphäre ruiniert.
Und der kategorische Imperativ dann noch dazu. Der Dirksmeier sagt, was heißt hier eigentlich Freiheit? Angesichts der ökonomischen und ökologischen Weltlage ist es höchste Zeit, den Begriff ganz neu zu fassen. Mhm. Er redet ja von einem neuen Liberalismus. Also das heißt, wir müssten den Freiheitsbegriff neu definieren oder ist das gar nicht nötig?
Ich finde, es gibt eine alte philosophische, sozialphilosophische Tradition von Aristoteles über die Römer, die Renaissance in die Moderne, heißt insgesamt Republik. Republikanismus hat mit den Republikanern gar nichts zu tun. Res publica, die Öffentlichkeit, die gemeinsame Sache eigentlich. Und für die ist Freiheit, nicht willkürlichen Entscheidungen unterworfen zu sein. Und das finde ich ganz grandios.
Nicht willkürlichen Entscheidungen unterworfen.
Nicht willkürlichen Entscheidungen unterworfen zu sein. Ja, also, dass andere Leute über mein Leben und das Leben der Biosphäre, kann man jetzt dazufügen, über Tiere, über Arten entscheiden, ohne dass ich an dieser Entscheidung mit beteiligt bin, wenn sie direkt mich betrifft oder wenn sie mich betrifft. Das geht von der Arbeitswelt. Wir hatten in den 70er Jahren lange Diskussionen über gesellschaftliche Mitbestimmungen, auch in der Arbeitswelt. Das ist nahezu komplett weg. Die Leute sind in der Arbeitswelt einer Entscheidung von Chefs und Chefinnen unterworfen, die manchmal grandiose Abhängigkeit bedeutet, Willkür, und das reduziert Freiheit. Und genauso in der Politik und in allen Lebensbereichen geht es um Selbstbestimmung, an den Entscheidungen beteiligt sein, die einen selber betreffen. Das ist Freiheit.
Ja, kann eine Freiheit im Kapitalismus überhaupt geben, beim automatischen Subjekt, wenn alle im Grunde im Zwang sind, Mehrwert zu schaffen, ist doch dieses System, das kapitalistischen Wirtschaftssystem, schränkt die nicht irgendwo immer jemandens Freiheit ein? Ist das nicht ein Teil des Problems? Oder kann man innerhalb dieses kapitalistischen Wirtschaftssystems noch was Freiheitliches basteln drumherum?
Einige sagen, das lässt sich gar nicht vereinbaren. Der Meinung bin ich nicht in dieser Radikalität, sondern ich würde sagen, die Eigentumsverhältnisse und die Betriebsverhältnisse innerhalb einer kapitalistischen Wirtschaft sind nicht determiniert. Denken Sie oder denken an sowas wie Genossenschaften. Ja, Genossenschaften arbeiten auch innerhalb der kapitalistischen Verwertungslogik, aber sie organisieren ihren Betrieb, sagen wir mal, eher Richtung Basisdemokratie. Mhm. Und um das geht's. Arbeitermitbestimmung, Syndikate, Arbeiterräte, was ehemalig Sowjet hieß, ja, also wenn man ganz weit zurückgeht. Ja, aber natürlich kann in der Arbeitswelt können unterschiedliche Formen der Mitbestimmung implementiert werden, ohne gleich den Kapitalismus zu sprengen. Aber momentan sind wir davon ganz, 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 ganz weit entfernt.
Wir sind ja in der Umweltkatastrophe drin. Das ist ja, kann man sagen, das ist nicht nur ein Klimawandel, sondern eine Klimakatastrophe. Mhm. Das wird man in dieser Woche spüren und das sehen wir nicht nur an der Raupenplage und an Extremen, an Wetterextremen, Klimaextremen.
Und am Wald.
Am Wald, an vielen Sachen, dass der Mensch, also wir, machen trotzdem weiter. Also wir können im Krieg leben, wir können selbst in Konzentrationslagern an den extremsten Orten entwickelt sich eine gewisse Normalität. Sind wir so ein angepasstes Tier, so ein Wesen, so eine, die Ratten passen sich ja auch an, sind wir so anpassungsfähige Ratten, die wir, egal in welcher Situation, irgendwie zurechtkommen?
Das düster konnte ich es jetzt nicht zeigen. Nein, das ist schon klar. Ich würde das nicht anthropologisch beantworten, sondern Jonas, jetzt fällt mir der Vorwort, ich glaube schon Hans Jonas, nicht der Soziologe Jonas, hat gesagt, wir sind apokalypseblind. da ist irgendwas dran. Wir können uns unseren eigenen Untergang als Spezies irgendwie nicht vorstellen. Ja, und wir, unser Blick in die Zukunft ist begrenzt. Auf der anderen Seite wird dieser Blick in die Zukunft immer gesellschaftlich mitbestimmt. Deswegen würde ich diese Zukunftsblindheit immer als gesellschaftliches Phänomen betrachten. Wir sind der Überzeugung oder waren es größtenteils, dass die Zukunft immer schöner, besser, heller, reicher und also insgesamt angenehmer wird.
Schneller.
Und schneller natürlich auch. Und das stimmt nicht mehr. Die Zukunft wird bedrohlich. Und wir müssen uns als Gesellschaft die Bedrohlichkeit, was du jetzt beschrieben hast, im Grunde jeden Tag ins Gedächtnis rufen. Da ist nichts mehr mit netten Urlaub am Strand und die Sonne geht unter irgendwo auf den Malediven. Ja, das kann sein, da schiebt sich ein Flüchtlingsboot ins Bild. Ja, und dann gibt's kein Wasser. Ja, und dann sind da irgendwelche Insekten, die in größeren Zahlen auftauchen. Die Zukunft wird nicht so sein, wie wir sie uns momentan noch ausmalen. Und dieser Umstellungsprozess, auch da geht es wieder um kollektive Fantasie und um soziale Fantasie. Da sind wir momentan dabei. Das machen die Schülerinnen und Schüler bei Fridays for Future, die sagen, wir haben nicht die helle, strahlende Zukunft. Wenn wir so weitermachen und wir werden auf jeden Fall eine düstere oder düstere Zukunft bekommen.
Das ist ja, du hast von Apokalypse, Blindheit gesprochen, weil das ist auch die Sehnsucht nach dem Zusammenbruch, weil das ja was Reinigendes hat.
Ja.
Also da Schluss zu machen, jetzt ist mal ein Neustart und mal eine Zerstörung, alles wird gerodet und wenn der Wald gerodet ist, dann entsteht ja was Neues, das ist ja dann Humus und da entsteht ja, also müssen wir vielleicht mal alles kaputt bomben oder was.
Es gibt, also Abenteuer ist wirklich nicht zum Spaß gesagt. Ich glaube, es gibt einen Lust an der Apokalypse. Den gibt es übrigens immer mal wieder in der Geschichte. Mhm. Ja, um 1500 gab es auch, Jean-Paul Sartre hat ja einen Roman geschrieben über die 30er Jahre in Frankreich, der Aufschub. Auch da schildert er in Frankreich der 30er Jahre einen Ekel an der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Langeweile, und dass es notwendig wäre, sozusagen in einen Krieg vielleicht auch einzutreten, in eine radikale Veränderung, damit was passiert, Abenteuer. Und das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen, dass von den Preppern, die deutlich durchgeknallt sind, bis zu dem Lust an Untergang auch die Abenteuerkomponente eine Rolle spielt.
Prepper muss man erklären, das sind die Leute, die sich so Bunker bauen und versorgen und nach einer Apokalypse dann weiterleben und sich so auf den Ernstfall und auf den gesellschaftlichen Untergang vorbereiten.
Es ist ja
Überlebens.
Ja, genau. Und nach dem Krieg ist ja alles kaputt, mit Ausnahme von einem, der Tankstelle, an der ich dann meinen Hammer, mein Riesenauto auftanken kann, um dann durch eine zerstörte Landschaft zu fahren, ein bisschen melancholisch aus dem Fenster zu gucken und zu sagen, es war richtig, dass ich mich in meinem Bunker vorbereitet habe. Ja, genau, das sind so die Idiotien, die auch krassieren.
Mhm. Wie schaffst du es dir, so eine positive Energie zu ziehen? Also wenn du dir das alles bewusst machst, wie die Menschheit, in welchem Kreisel, in welchem Kreislauf die Menschheit sich bewegt und so weiter und philosophischen Gesichtspunkten und die Zerstörung, wenn du das alles klar machst, trotzdem was Positives zu ziehen und zu sagen, ich mache aber trotzdem irgendwas weiter und ich bin hoffnungsvoll und hab nicht die Apokalypse im Blick.
Ja. Was meinst du, es ist jedes Mal, auch wenn wir hier sitzen, es ist die Begegnung mit Menschen. Das ist der entscheidende Punkt. Dass man mit Menschen redet, Kommunikation, miteinander reden. Zum Beispiel dieses Interview. All das ist immer ein Push, eine Energiestation, zu sagen, ja, weitermachen. Das ist auch Element der Politik. Wenn Politiker anfangen, die Menschen nicht mehr zu mögen, klingt jetzt dramatisch, aber es ist so, dann muss man sagen, Schluss machen. Das ist nicht der Grund, warum ich jetzt aufgehört habe. Aber man muss im Prinzip Menschen mögen und sich jedes Mal freuen, wenn man sich mit Menschen unterhält.
Das ist ein bisschen viel verlangt, finde ich. Also da ist ja eher der Sarkasmus und Ironie und Zynismus angesagt.
Ja.
Weil ansonsten kann man doch den Politikbetrieb gar nicht aushalten. Du hast es jetzt 15 Jahre lang auf kommunaler Ebene. Ja. Du bist auch angefeindet worden. Du hast auch harte Auseinandersetzungen geführt.
Ja.
Das ist aber viel verlangt, was du beschreibst.
Ja, das kratzt schon an einen. Das muss man gar nicht leugnen. Also das zehrt auch und das verletzt einen auch. Aber es darf diese Grundüberzeugung nicht zum Verschwinden bringen.
Die Grundüberzeugung?
Die Grundüberzeugung, eine Zuwendung zu Menschen zu haben. Hm. Wenn man die nicht mehr hat, dann wüsste ich gar nicht, wie man dann weitermachen sollte.
Ich habe das im Gesundheitswesen erlebt, bei Pflegepersonal, bei Menschen, die anderen helfen sollen, dass die auch aus Überforderung, aus einer eigenen Drucksituation den Druck dann weitergeben und dann sehr verächtlich und eigentlich menschenverachtend mit anderen Menschen umgehen. Yeah. Ist das ein ähnliches Phänomen auch bei der Politik, dass die Politikerinnen und Politiker auch Druck bekommen von allen Seiten, von den Medien, von der politischen Konkurrenz, von allem, die sie von allen Seiten zermahlen in einer Geschwindigkeit, die unvorstellbar ist?
Ja, man darf, glaube ich, nicht vergessen, es gibt Leute, die wollen sich für andere einsetzen. Es geht sicher auch um die eigene Selbstdarstellung und es geht auch um das Gefühl, sozusagen etwas mehr Einfluss zu haben als andere. Das ist mit dabei und das ist gar nicht Schlimmes oder was Ehrenrühriges. Aber es gibt eben auch, und das ist in meiner Erfahrung immer größer, tatsächlich die Überzeugung für die Menschen, etwas tun zu wollen. Und zwar von ihrer Position auf sozusagen was Gutes tun zu wollen. Und dafür ständig geohrfeigt zu werden, angegangen zu werden als Versager, beschimpft zu werden als jemand, dem es nur ums Geld geht oder sowas.
Oder Bekehrer oder
Bekehrer und Besserwisser und was ist alles sozusagen nichts nutze, von nichts eine Ahnung, aber große Klappe haben.
Was war denn der schlimmste Beschimpfungs, womit bist du am schlimmsten beschimpft worden?
Naja, schon mit diesem Besserwisser-Professor. Ja, das war sozusagen ein gewisser Standard und Professor, aber das hielt sich dann doch insgesamt in Grenzen. Also ich könnte jetzt nicht sagen, was war jetzt die schlimmste, das ist auch gar nicht wichtig, sondern es geht darum, dass man diese Grundüberzeugung, Menschen zu mögen und mit Menschen kommunizieren und zusammenarbeiten zu wollen, dass man sich das nicht kaputt machen lässt und dass auch die Öffentlichkeit erkennt, dass Politikerinnen und Politiker nicht gnadenlose Egoisten sind, sondern Leute sind, die sich für andere wirklich auch einsetzen wollen. Mhm. Ein bisschen mehr Wertschätzung hilft.
Ja. Andererseits habe ich von Politikerinnen und Politikern gehört, dass sie gesagt haben, Dankbarkeit darf man nicht erwarten in der Politik.
Nein.
Dankbarkeit ist eine Kategorie, Leute wollen wissen, was in der Zukunft passiert und so. Da ist aber Wertschätzung, Dankbarkeit ist aber eigentlich die Grundlage des Miteinanders. Das ist aber in der Politik scheint, das ist dieses Gesetz ausgehebelt zu sein.
Ja, also Dankbarkeit, nein, man macht nicht und man darf nicht anfangen, irgendetwas zu tun in der Öffentlichkeit und für diese Öffentlichkeit, dass einem die Öffentlichkeit dankbar ist. Mhm. Das ist ein völlig falscher Ansatz. Das landet tatsächlich, ich muss diesen Satz jetzt doch, glaube ich, loswerden, ich liebe euch doch alle, sagte Mielke. Ja. Das ist Terror. Wenn man Anerkennung oder Liebe, sagen wir mal, also Liebe, Anerkennung, Dankbarkeit erwartet in der
Politik. Ich liebe euch, das ist paternalistisch. Also ich hab dich doch geboren und ich hab dich doch großgezogen. Nein. Wir haben dir doch so viel im Kind, so viel, wir haben dir doch alles gegeben und haben dich.
Man will nur nicht beschimpft werden.
Aha.
Ja, nicht herabgewürdigt werden. Das ist der Punkt, nicht lächerlich gemacht werden, in seiner Anstrengung anerkannt, aber nicht dankbar. Mhm. Wenn es kommt, freuen wir uns alle. Ja, aber das ist nicht die Motivation des Handelns, Dankbarkeit zu bekommen.
Der neue Stadtrat, über den reden wir jetzt. Wir haben jetzt uns eine halbe Stunde warm gequatscht über so Philosophie und das war so. Und dann bricht man es runter und sitzt in so einem Stadtrat drin und denkt, was nützt mir da das ganze philosophische, die philosophischen Gedanken? Jetzt geht's einfach mal um den Radweg, um die Ansiedlung. Es geht darum, Wohnraum bezahlbar zu machen. Wie können wir das machen? Wohnlandmodell. Wie kriege ich es hin, dass Menschen in der Stadt überhaupt noch Wohnraum finden oder sollen die alle aufs Land ziehen? Das ist ja auch eine aktuelle Forderung zu sagen, man darf die Mieten in den Städten nicht künstlich niedrig halten. Es muss attraktiv sein, auf dem Land zu wohnen. So kann man es auch sehen, oder?
Die Position gibt es auch. Vielleicht nicht so unbedingt meine. Ja, aber da können wir uns gern drüber unterhalten.
Aber wir wollen mal über Kommunalpolitik reden. Die ist jetzt vorbei für dich oder verfolgst du das noch auf Parteiebene? Oder sagst du, ich gehe jetzt auch bei Bündnis 90 Die Grünen, engagiere mich da nicht mehr, ich bin Hochschulprofessor, fertig. Hm. Ich habe mit der Kommunalpolitik abgeschlossen.
Nein, also das auf keinen Fall, sondern ich bin weiterhin natürlich Mitglied des Kreisverbands. Ich gehe auch zu den Versammlungen des Kreisverbands. bin in lockerem Kontakt mit den neuen Stadträtinnen und Stadträten. Die müssen das auch selber machen. Wenn der Alte kommt und sagt, macht's doch so, das ist grässlich, das geht nicht. Aber natürlich bleibe ich im Kontakt, bleibe im Umfeld und arbeite jetzt als normales Mitglied des Kreisverbands mit.
Jetzt, wo es spannend wird, also wo es die Grünen sind im Aufschwung, ja, kommen stellen bald die neue Kanzlerin oder wie das auch dann heißt und bundesweit, bundesweit, kommunal ging es ja auch nicht so schlecht jetzt bei Bündnis 90 Die Grünen. Es ist ein neuer Player dazu gekommen, die Initiative Mehrwertstadt, die ja ähnliche Themen wie ihr im Grunde auf der Agenda haben, das anders kommunizieren, aber andere Ansätze haben. Es gibt die AfD-Fraktion. Das ist ja ein spannender Stadtrat, ja, und du gehst weg.
Ja, ja, so ist es dann. Also ich glaube, für neue Leute wird das tatsächlich eine spannende Herausforderung, die sie gestalten können. Und es ist eigentlich doch, wenn ein neuer Aufbruch beginnt mit neuen Leuten, ist das doch super. Eigentlich ist doch genau wunderbar, dass neue Leute zur neuen Zeit kommen. Nicht die alten Leute zur neuen Zeit, ja, sondern eigentlich passt es doch ganz wunderbar. Dass es so gekommen ist, freut mich wahnsinnig. Und dass die Grünen im Aufbruch sind und im Aufwind sind, im Aufbruch waren sie schon länger, aber im Aufwind, ist grandios. Ja, und ich bin mir sicher, dass die neue Fraktion das gut machen wird.
Habt ihr diesen Wechsel vielleicht ein bisschen spät gemacht? Weil sonst hätte es ja möglicherweise die Initiative Mehrwertstadt nicht gegeben. Oder was ist an denen so anders, dass sie gewählt werden und dass sie auch, dass sie nicht bei zum Beispiel Bündnis 90 Die Grünen Heimstatt gefunden haben, diese Menschen?
Naja, einige Leute waren ja oder sind zum Teil noch oder waren im Umfeld der Grünen. Ja. Nein, es ist aber ja ein generelles Phänomen, dass die Parteien an Bindung verlieren. Mhm. Ja, das ist bei der SPD so, ist bei der CDU so. Nicht umsonst ist die AfD so stark geworden auch. Ja, also die Parteienbindungen nehmen ab, davon sind die Grünen auch nicht unberührt. Auch da gibt's Leute, die sich von den Grünen abwenden, aus unterschiedlichen Gründen, was auch immer. Und dann entstehen eben solche neuen, auf kommunaler Ebene neuen Gruppierungen, auch die Freien Wähler. Thüringen ist ja ein Land der Freien Wählervereinigungen und sowas und der Feuerwehr. Und dann ist es ganz normal und da sind die Grünen ein Teil davon, da würde ich sozusagen einordnen. Und ich glaube, je mehr Initiativen es gibt, die Leute mobilisieren, desto besser ist es. Wichtig ist, dass man dann parlamentarisch oder jetzt im kommunalen Raum gut zusammenarbeitet und nicht gegeneinander arbeitet, aus lauter Profilierungssucht. Das wird aber, denke ich, nicht passieren.
Dann ist ja auch die Frage, wie anders, wie transparent die neuen Player im Stadtrat mit Transparenz umgehen. Zum Beispiel, da ist ja, daran kann man es mal deutlich machen, ohne jetzt eine Neiddebatte hinzubekommen, Aufsichtsräte. Mhm. Ja? Also es ist ja, Stadträte werden ja nach dem Harrer-Niemeyer-Prinzip, nach einem bestimmten Verteiler, Aufsichtsräte von stadteigenen Firmen gesandt, um Aufsicht zu üben über unsere Betriebe, die ja uns vermeintlich gehören. Mhm. Zumindest wo wir als Stadtgesellschaften Einfluss drauf haben sollten. Das sind oftmals dotierte Posten, die werden bezahlt oder es gibt Sitzungsgelder. Wie transparent ist das? Du hast ja selber auch in einem Aufsichtsrat gesessen von Stadtwerken.
Ja, genau. Energie und die EFAG.
Ja. Habt ihr da, also bevor wir über das Geld reden, ist ein Aufsichtsrat denn so ein paar Kasper, die da rumsitzen oder haben die tatsächlich auch einen richtigen Einblick? Ja. Einfluss oder müsst ihr darüber schweigen, was da passiert und es ist so, dass man da, dass es so ein Proforma-Ding ist? Ja,
es ist ganz bestimmt kein Proforma-Ding. Es gibt, diese Sitzungen sind nicht öffentlich und zwar aus gutem Grund, weil es um Geld und um Entscheidungen der einzelnen Sparten, zum Beispiel in den Stadtwerken, EVAG, Energienetze und so weiter gibt. Und die sind konzernintern, die sollten nicht an die Öffentlichkeit posaunt werden, die Entscheidungen. Aber ein Aufsichtsrat ist das Gremium, das die Entscheidungen des Vorstands kontrolliert, überwacht und kritisch kommentiert. Der Vorstand führt das Unternehmen oder den Teilbereich dieses Unternehmens und macht seine Planungen und Überlegungen und trifft die Entscheidungen für diese oder jene ökonomische, politische Vorgehensweise. Und das wird im Aufsichtsrat diskutiert, entweder retrospektiv, dass man sagt, was habt ihr eigentlich bisher gemacht, macht da mal einen Bericht regelmäßig, als auch prospektiv, was habt ihr denn in Zukunft vor? Und das wird im Aufsichtsrat diskutiert und deswegen ist es ein wichtiges Gremium und auch ein einflussreiches Gremium. Ein Aufsichtsrat, wenn er sich einig ist, kann Programme der Geschäftsführung blockieren.
Das heißt, wenn jetzt die Stadtwerke beschließen, dass sie die Bäder nicht mehr unterstützen, weil sie sagen, das ist ein bisschen Bäderquatsch, ist Mist, und den öffentlichen Nahverkehr, die EFAG nicht mehr bezuschussen, dann kann ein Aufsichtsrat sagen, Moment, das ist nicht Stadtpolitik?
Ja, das kann er tun. Also falls jemand tatsächlich auf diese leicht ihre Idee kommen sollte in den Stadtwerken, aus welchen Gründen auch immer, kann der Aufsichtsrat sagen, diese Position tragen wir nicht mit. Ja, und dann gibt es verschiedene, sagen wir mal, Eskalationsstufen, wo man Widerspruch organisiert, beziehungsweise die Position des Aufsichtsrats durchzusetzen versucht.
Mhm. Die Kovo ist ja ein schlechtes Beispiel, wie ich finde, die ist zwar wirtschaftlich saniert, aber sie hat sich in den Gebieten, wo es wichtig wäre, kommunalen Wohnraum zu haben, auch zum Teil verabschiedet. Die haben Immobilien verkauft, ja. Und die Segregation kann die Kovo allein nicht aufhalten, aber sie ist ja ein wichtiges Instrument. Die Stimmung unter den Mitarbeitern ist miserabel, da gibt's Klagen, die Stimmung bei der Kovo ist nicht gut. Hat da der Aufsichtsrat einen schlechten Job gemacht oder hat er wirklich keinen Einfluss?
Also im Detail wäre das die Frage tatsächlich an die Aufsichtsratsmitglieder, die da drin saßen, aus jeder Fraktion ehemalig einer, also auch einer von den Grünen, die mal einzuladen und zu fragen, auch den Aufsichtsratsvorsitzenden. Der Aufsichtsrat, und das muss man in dem Protokoll nachlesen, hat sich, soweit ich das weiß, von den Berichten unseres Mitglieds immer mit den Sozialleistungen der KOWO befasst. Und Herr Herrmann, der auch regelmäßig bei uns in der Fraktion war und in alle Fraktionen gegangen ist, hat auch über unter anderem über die sozialen Aktivitäten der KOWO berichtet. Ich fand es zum Teil ganz beeindruckend. Und dann müsste man im Einzelnen schauen, was sind für Defizite da. Dafür ist der Aufsichtsrat zuständig. Wir haben damals als Stadtrat die KOWO beauftragt, Wohnungen und ganze Wohnblocks zu verkaufen, 2005, 2006, weil die Prognosen für Erfurt so schlecht waren einwohnermäßig. Im Nachhinein hat sich das als Fehler herausgestellt. Das wussten wir damals aber nicht. Wir haben damals nach bestem Wissen und Gewissen entschieden, haben ja auch die Zahl reduziert, der abzureißen. Wohnungen. Im Nachhinein war das wirklich ein Fehler, das wussten wir damals, das konnten wir nicht wissen, aber es war trotzdem falsch. Die KOWO hat ihren Schuldenstand, ich glaube von 600 noch was Millionen auf 280 oder sowas reduziert. Dazu gehört der Verkauf von einzelnen Gebäuden unter anderem und da haben wir zusammen mit der Linken von Anfang an die Idee gehabt, dieser Verkauf muss nach Konzeptvergabe passieren. Nicht diejenigen, die das meiste Geld auf den Tisch legen, bekommen das, sondern die das sozialverträglichste und intelligenteste Konzept haben, auch wenn sie nicht das Geld aufbringen. Das hat sich langsam, ganz langsam durchgesetzt. Hat zum Schluss aber insgesamt nicht funktioniert. Das bedauern wir.
Der Grundtenor, den ich höre bei solchen Diskussionen, wenn es um bezahlbaren Wohnraum geht, ist immer, naja, die Investoren müssen ja ihr Geld wieder reinholen. Deswegen bauen die und dann müssen sie die investieren und dann müssen sie eine gewisse Miethöhe verlangen, damit die Investitionen wieder reinkommen. Wenn natürlich der Verkauf von städtischem Bauland oder vom Bauland nach dem Höchstbietprinzip erfolgt, dass die Stadt so viel wie möglich einnimmt, ist das nicht genau dann das Ergebnis, dass der Investor das Geld wieder reinholen muss und dann eben höher investiert? Das ist immer so das Prinzip, was ich höre. Richtig. Und Wien scheint mir doch das ganze Gegenteil zu sein. Da ist seit Jahrzehnten, wann wir sagen Jahrhunderten, wird darauf geachtet, dass viel kommunales Eigentum erhalten bleibt, dass es eben diese tatsächlich kommunales Wohneigentum gibt und diese Wohnformen, die bezahlbar bleiben. Wäre es nicht gut, Wien sich als Vorbild zu nehmen?
Unbedingt.
Unerreicht.
Als leuchtendes Vorbild unbedingt. Das städtischer Grund und Boden muss nicht automatisch privatisiert werden. Mhm. Ja, man kann das auch über Erbpacht machen. Und in Zeiten von Niedrigzins war das ausgesprochen schwierig. Aber man hätte es hinbekommen können. Wir haben es im Stadtrat mehrfach versucht, wir haben dafür nicht die Mehrheit bekommen. Demokratie ist ja auch sozusagen Entscheidung nach Mehrheit. Das ist uns nicht geglückt. Wir haben die SPD und das mehrfach darauf hingewiesen, dass ihr ehemaliger, sogar Parteivorsitzender Hans-Jochen Vogel und Oberbürgermeister von München massiv darauf hingewiesen hat, keine Privatisierung von städtischem Eigentum von der SPD. Das hat aber nichts genutzt. Mhm. Ich halte das für falsch. Ich bin auch sicher, dass der neue Stadtrat das ändern wird. Einige Positionen oder einige Punkte haben wir schon gemacht mit diesen 20% sozialen Wohnungsbau. Aber es ist im Prinzip richtig, wenn man Grundstücke am teuersten verkauft, werden die Mieten hinterher hoch sein. Und das ist das, was wir eigentlich nicht wollen.
Jetzt gibt's ja neue Mehrheitsverhältnisse und vielleicht läuft ja jenseits von dieser Kooperation oder Koalition, wo man das festgelegt ist, sind neue Aushandlungsprozesse auch möglich? Ist das auch eine Chance, dass es vielleicht keine neue Kooperation gibt?
Das ist eine Chance, aber es wird insgesamt anstrengender. Mhm. Dann können wir uns noch einmal darüber unterhalten, wie das sozusagen mit der Zeit von ehrenamtlichen Stadträten ausschaut und was das eigentlich bedeutet. Es ist eine Chance, es wird anstrengender und es wird mehr Energie kosten, Mehrheiten zu organisieren. Und die sind nicht stabil, sondern die ändern sich von Thema zu Thema. Und das wird wirklich eine Herausforderung.
Zeit und Aufwand von Ehrenamtlichen, die natürlich nicht sehr hoch entlohnt wird. Es gibt Sitzungsgelder im Stadtrat. Und dann haben wir über die Aufsichtsräte gesprochen. Das ist ja auch nochmal ein zusätzlicher Aufwand, sich tatsächlich, wenn man Einfluss nehmen will, sich mit den Themen, mit den Papieren zu beschäftigen, nicht nur die Sitzungen zu besuchen. Wollen wir das mal versuchen, transparent zu machen und den Blick darauf, wie das die neuen Fraktionen, die AfD, die Initiative Mehrwertstadt, wie sie damit umgehen, denn die werden ja auch Aufsichtsratsposten bekommen. Da gibt es so Aufsichtsräte, Buga, da kriegt man irgendwie 75 Euro pro Sitzung und dann gibt es aber auch Stadtwerke Holding, wo es 2500 Euro im Jahr gibt und 200 Euro pro Sitzung, was versteuert werden muss. Attraktivste ist wohl der Sparkassenverbandsrat, wo man irgendwie mal 300 Euro im Monat kriegt, das ist dann der bestbezahlteste, aber das ist ja abgestuft. Wie geht ihr als Fraktion damit um? Sagt ihr, behaltet das Geld, das ist so viel Aufwand, macht damit, was ihr wollt, oder wird es abgeführt oder irgendwo aufgeschlüsselt? Wie läuft das bei euch?
Also bei
oder
uns.
Wie lief's?
Genau. Jede Fraktion hat die Möglichkeit, das selber festzusetzen, aber in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Partei. Mhm. Das ist nicht nur ein Fraktionsbeschluss. Wir haben gesagt, wir wollen keine feste Zwangsabgabe oder sowas, sondern wir haben gesagt, engagiert euch in sozialen Vereinigen, spendet es. Spendet einen Teil davon. Ihr müsst uns nicht nachweisen, was ihr gespendet habt, aber spendet es. Und das habe ich gemacht. Ja, ich habe einen Teil davon behalten. Das ist, finde ich,
auch gar nicht. Muss auch versteuert werden.
Sagen, man kann diese Rechnung im Einzelnen aufmachen, aber es gibt eine Grenze von 3.500 Euro, die pro Jahr steuerfrei für ehrenamtliche Stadträtinnen und Stadträte. Das ist schnell, was heißt schnell erreicht. Aber in aller Regel landen wir bei 3.800, dann kommen die Aufsichtsräte dazu und alles über 3.500
im Jahr wird
versteuert. Und dann bleibt die Hälfte übrig. Ja. Und von dieser Hälfte habe ich ungefähr 40% für karitative Organisationen regelmäßig gespendet.
Ich habe Informationen von eurer Partei, dass ihr auch an einer Regelung bastelt, um das transparent zu machen und zu sagen, okay, der Wahlkampf, das habt ihr mal als erstes gemacht, das auf unserer Homepage kann man nachlesen, wie hoch war das Wahlkampfbudget. Ja. Wir sagen auch, wer sitzt bei uns im Aufsichtsrat, was bekommt er und was macht er möglicherweise mit dem Geld, wenn die einzelnen Leute einverstanden sind. Daran weiß ich, arbeiten jetzt, die Partei arbeitet daran, um das der Fraktion noch vorzuschlagen. Genau. Wäre das auch ein Rat an all die anderen, die alles jetzt anders, vielleicht auch besser machen wollen, von Anfang an transparenter mit umzugehen?
Unbedingt. Wir hatten das von Anfang an ins Netz gestellt, also es gibt ja Pauschalen, die sind ja sozusagen nachvollziehbar und Sitzungsgelder und dann kann man das sozusagen problemlos einsehen, auch wer in welchen Aufsichtsräten sitzt und was mit dem Geld passiert. Das ist eine gute Idee, auch das sollte man transparent auch um dem Mythos entgegenzuwirken, die Stadträtinnen und Stadträte würden sich durch diese Arbeit bereichern. Wir sind alle ehrenamtlich und da bleibt ganz wenig Geld hängen. Das sind irgendwas zwischen 7 und 7,50 Euro pro Stunde, wenn man es umrechnet.
Für so einen nervigen Job.
Ja, mehr ist es wirklich nicht. Mhm.
Also das heißt, um das nochmal klar zu machen, es gibt schon lukrative Sachen. Dieser Sparkassenverbandsrat ist zum Beispiel ein lukrative oder die Stadtwerke, je höher das Budget ist und so. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen und auch die Erwartungen formulieren, ich möchte wissen, was mit dem Geld passiert. Ja. Das ist nicht, denn du bist von mir gewählt und das wäre ganz schön, das ist eine legitime Forderung?
Das ist eine legitime Forderung. Ja. Ja. Und dann muss jede Partei, jede Fraktion sollte damit gut und vernünftig umgehen und ihren Wählerinnen und Wählern tatsächlich sagen, was mit diesem Geld passiert.
Im August werden dann die neuen Sitze verteilt und dann wäre es ja mal interessant und vielleicht auch so ein Lackmustest oder wie so ein Test, wie mit Transparenz umzugehen ist. Man könnte mal sagen, was juckt uns das? Das ist jetzt mal, das ist ja nur, geht es ja ums Prinzip. Was sind Dinge, wo ich als Bürgerin, als Bürger tatsächlich genauer hinschauen muss? Ist das der öffentliche Personennahverkehr? Ist das das Wohnen? Ist das eigentlich das Hauptthema in Erfurt? Was sind für dich, wo du sagst, liebe neue Stadträte, guckt da mal hin. Lasst euch da von Verwaltung nicht dumm machen. Hier müsst ihr Arbeit investieren oder hier hat auch die Verwaltung gar nicht den Blick. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Was sind so Themen, wo du sagst, hier, passt auf, da kann Stadträte tatsächlich was gestalten.
Jetzt bin ich ja als Grüner und auch an der Uni oben mit dem Thema Nachhaltigkeit ziemlich befasst und Nachhaltigkeit ist ein Thema, das durch alle Politikfelder durchgeht. Also insofern ist jedes Politikfeld wichtig, inklusive der Finanzen. Aber wir werden auch mit Blick aufs Wohnen die nächsten Jahre mit Stadtentwicklung verbringen. Und da gibt es im Stadtentwicklungsamt und im Bauamt natürlich ganz spezifische Interessen. Die sind nicht immer deckungsgleich, aber die Stadtentwicklung und die Bauleute, Tiefbauamt etc., die haben ganz spezifische Interessen, die sie durchsetzen wollen. Stadterweiterung, Neubau von
Ortsteilen. Also kann man sagen, um das nochmal zu verstehen, die haben einen massiven Druck, wie 5000 Wohneinheiten, was da im Jahr immer braucht. Das ist eigentlich nicht mehr zu schaffen. Die stehen unter einem enormen Druck und dann passieren Fehler oder werden Sachen vergessen.
Fehler, wird auch praktisch unter Zeitdruck schnell mal was wir müssen jetzt, es gibt ja auch die Überlegungen auf Bundesebene, diese ganzen Baugesetze, wir müssen das irgendwie erleichtern zu bauen. Und da würde ich dringend davon abraten, wir dürfen unsere ganze energetische Sanierung und die energetische Bauweise nicht über Bord werfen. Das ist eine Zukunftsaufgabe und da müssen die Stadträtinnen und Stadträte darauf achten, dass sie von der Verwaltung nicht zu sehr durch die Arena gezerrt werden.
Das heißt, es ist ganz wichtig, dass es auch schattige Plätze braucht, dass sozusagen uns die Klimaerwärmung, die Klimakatastrophe hat Auswirkungen auf die Städte. Ja. Das muss ja auch Auswirkungen auf die Stadtplanung, auf den Bau haben. Ja. Da geht es ja um
gebaut,
Begrünung, Ruhezonen, braucht Schatten. Ich kann nicht einfach nur Wohnblocks irgendwo hinbauen. Da werden die Leute drin gebraten.
Erreichbarkeit mit dem ÖPNV, Reduktion des Parkschlüssels, ja, dass man sagt, nicht jede Wohnung braucht 1,5 oder 1,2 Autostellplätze, ja, sondern Carsharing anbieten, vielleicht mit den Vermieterinnen und Mietern reden, dass sie Mobilitätstickets anbieten, ja, für die Bewohnerin sowas, Radwege bauen, dass wir nicht so weitermachen wie bisher.
Das braucht eine große Pergola, es braucht ein Pergola-Dezernat, wo man schattige Plätze, die bepflanzt sind, ist eigentlich umso wichtiger.
Ja.
Also ich sage das, weil unser Radiocontainer steht jetzt gerade im kleinen Venedig und da ist halt so eine große Pergola vor dem Container und der Ort, der ist ja schön beschattet durch die gewachsenen Strukturen, durch die Bäume und so weiter. Also die Parkanlagen, das ist ja ist nicht nur die Lunge, sondern sind auch ja, Aufenthaltsräume, die wichtig sind, wo Flüsse sind. Das gehört genauso zur Stadt.
Also die Lebensqualität in der Nachbarschaft. Ja, wir wissen alle, wie wichtig ist und es geht, wie wichtig die ist. Es geht nicht nur darum, irgendwelche Häuser irgendwo hinzubauen, sondern die so zu bauen, dass sich die Leute dort wohlfühlen, dass sie miteinander interagieren und dass sie in allen Klimabereichen gut miteinander auskommen und leben können.
Ja, die Kosmo, ich würde gerne schließen mit den kosmopolitischen Städtern, mit unserer Arroganz, weil wir ja im schönen Erfurt leben und was geht uns der Rest an? Es ist aber auch doch schwer, Alexander, wenn man sagt, wir sind hier in diesem Erfurt, es ist zwar heiß, aber gut, dann gehen wir halt ins kleine Venedig, da setzen uns in den Park und machen halt den Lüfter oder die Klimaanlage im Büro an. Ist was gegen diese Arroganz, gegen diese moralische Überlegenheit und auch gegen diese privilegierte Saturiertheit, ist dagegen anzukämpfen? Also sind wir da wieder am Anfang, dass man mal rausgehen muss? Oder das entsteht da automatisch, oder? Dass wir unsere kleine privilegierte Arroganz entwickeln.
Ja, Arroganz plus Ignoranz, würde ich sagen. Ja, also wir hatten letztens im Stadtrat, da war ich noch sozusagen dabei, die Bemerkung, ja, aber wenn es bei uns wärmer wird, das ist doch ganz schön, dann braucht man nicht mehr nach Italien fahren. Ja, und was passiert dann mit Italien?
Ja.
Wird es dann halb Wüste? Wo ist da die Solidarität? Wo ist da die Verantwortung für andere, der Blick auf andere? Nicht bloß auf den eigenen Nabel schauen und sagen, ja, da ist es aber schön, dann bin ich wie an der Riviera. Und die Riviera, die ist dann Sahara. Pech gehabt. Dass wir uns immer wieder sagen, wir sind in einer Welt und das, was woanders passiert, hat Auswirkungen auf uns und das, was hier passiert, hat Auswirkungen auf die anderen. Wir sind nicht isoliert, wir sind keine Insel und alles, was woanders passiert, hat Auswirkungen auf uns. Alles andere ist borniert und tatsächlich ignorant.
Aber das scheint ja auf dem Vormarsch zu sein, dass man sagen, ich kann durch nationale Abschottung, dass wir in unserem erfolgreichen Deutschland bleiben, wird das schon gehen. Die Bedrohung, die, obwohl wir Zuwanderung brauchen, ist die Bedrohung trotzdem von außen da. Die kulturelle, durch die Menschen, die Zuwanderung in unser Wohlstandssystem rein wollen, und es fühlen sich Menschen bedroht. Und das sind ja, wenn man sich die Wahlergebnisse anschaut, ja 20%. Es ist so eine, nennen wir mal koketter Nationalismus. Jeder weiß, es geht eigentlich nicht anders, aber ich behaupte das. Da ist ja schwer gegen anzugehen, oder?
Ja, das ist wie Kinder, die die Hand vor die Augen halten und dann sagen, uff, die Welt ist weg. Ja, das ist Illusion. Das ist einfach Illusion. Wir alle verstehen, dass wir diese Illusion gerne hätten und dass sie uns beruhigt. Mhm. Und dass wir sagen, ach, das war früher doch alles schön als diese nationalen Grenzen und die Welt ist so global geworden. Ach, und das ist doch alles so schrecklich und überfordert uns. Da waren wir ja am Anfang schon. Das ist verständlich. Aber wir müssen uns diesen Herausforderungen, diesen Realitäten stellen. Wenn wir die Augen zumachen, haben wir keine Möglichkeit, sie zu gestalten. Und es geht doch drum, und es ist in jeder Lebenslage so. Schau dir an, was auf dich zukommt und versuche damit umzugehen. Ich werde ja auch nicht dadurch gesund, dass ich nicht zum Arzt gehe und sage, geht schon wieder vorbei. Das ist Illusion. Ich muss zum Arzt gehen und mir anschauen, was ist mit mir. Und erst dann kann ich was tun.
Obwohl der Arzt dann möglicherweise auch die Symptome bekämpft und dann aber nicht die Ursachen, weil er sie ja nicht kennt oder gar nicht die Zeit hat zu behandeln.
Deswegen
muss man die Ursachen vielleicht selbst rausfinden. Sagen, was macht mich krank?
Ja, deswegen muss man miteinander reden.
Ah,
genau.
Therapie machen.
Therapie.
Also Gruppentherapie.
Es ist sozusagen, ja, Politik ist in gewisser Weise auch Gruppentherapie. Ja. Es ist die Lösung von Problemen, die uns umtreiben.
Ja. Also auf der einen Seite, um wieder bei Hartmut Rosa anzuknüpfen, die Unverfügbarkeit zu sagen, ich muss mich auch schützen vor den Sachen, die mich krank macht. Nicht die Reichweitenvergrößerung um jeden Preis, aber trotzdem kommunizieren und dem rausgehen, mich verunsichern lassen, im Zweifel für den Zweifel, mich inspirieren lassen, rausfinden, was mir gut tut.
Ja.
Mann, das ist ein bisschen viel alles wieder schon. Also, ja, aber wie schaffst du das hinzubekommen?
Ja, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, wir kriegen das sogar ziemlich problemlos hin. Wir machen es tagtäglich. Ah. Wir machen es in der Arbeit so, wir machen es im Umgang mit Freundinnen und Freunden so, mit Ehepartnerinnen und Ehepartnern. Ja, wir müssen nicht alles immer hundertprozentig und ganz genau wissen. Das stimmt ja einfach gar nicht. Wir gehen einkaufen in die Stadt und landen da, wo wir eigentlich gar nicht hinwollten. Ja, und wir haben überhaupt kein Problem damit. Wir machen Pläne und die setzen wir um und wir machen Pläne und es wird so nichts. Ja, don't panic. Nicht in Panik geraten.
Oh, aber nicht in Panik, also eine gewisse Gelassenheit.
Ja.
Gibt es Sachen, wo du dich aufregst? Ich erlebe dich ja auch als sehr ruhigen, gelassenen Typen, der in sich ruht, aber gibt es Dinge, die dich wirklich wütend machen, die dich panisch machen, die dich schlimm aufregen?
Was mich aufregt, ist, wenn Leute irritationsresistent sind. Ja, wenn sie zum achten Mal dasselbe Argument bringen, das beim ersten Mal schon nicht funktioniert hat. Das macht mich wuschig. Das kann ich nicht.
Welches Schimpfwort fällt dir denn ein? Ohrschloch oder was?
Ja, was? Irgendwie sowas.
Sag's mal.
Trottel.
Oh, das klingt ja süß.
Ja, das soll ja auch nicht ganz despektierlich sein, aber.
Also Wut und Hass kennt Alexander Tumpfert nicht
nein,
in sich.
Nein. Also Hass schon mal gleich gar nicht, das muss ich wirklich sagen. Dass mal die heiße Wut aufsteigt, ja, und dann muss ich einmal schreien.
Ja?
Dann muss ich einmal schreien und dann ist es schuldig.
Wen schreist du denn an, den du am liebsten hast?
Ich schreie da niemanden an. Ich schreie niemanden an. Also da wird niemand angeschrien. Ich muss dann sagen, nicht gerade rausgehen, aber irgendwie zu Hause oder im Büro, wenn niemand da ist, sagen, du Trottel.
Ja. Das heißt, du musst das rauslassen, nicht in dich reinfressen, aber das ist jetzt,
dann ist
okay. Du brüllst dann irgendwie einen Stein an oder also nicht jetzt, nicht Menschen.
Ja, nicht Menschen. Nein, Menschen darf man nicht anbrüllen.
Echt nicht?
Nein.
Aha. Aber wenn man mal so eine kleine Prügelei oder mal sich so kappeln, das geht, dieses Tabu.
Ja, kappeln schon. Prügelei hatte ich einmal, das ist schon länger her. Aber sonst darf man nicht Leute anschreien.
Aha. Aber Leute schreien sich doch ständig an und sind zu laut und so. Und
Ja, aber das macht dann ja bloß noch aggressiver. Ja, das löst ja auch nichts. Wenn man wütend ist, dann muss man gehen, irgendwo hinbrüllen, aber nicht
mehr warten, dass es vorbei ist.
Und dann wieder zurück. Weil es ist ja oft so, dass wenn man vor lauter Wut dann jemanden anbrüllt, hinterher tut es einem leid.
Das heißt, das ist auch das Gesagte lässt sich schwer zurücknehmen.
Ja. Und Worte sind Waffen.
Worte
sind Waffen.
Wie hältst du es mit so um Verzeihung bitten, zu sagen, oh, das es tut mir leid, ich habe das jetzt, ich wollte dich nicht verletzen. Muss man das können?
Muss man können.
Ja.
Muss man unbedingt können.
Das heißt, Schwäche zeigen ist eine Stärke.
Ja. Und auch keine Vorbehalte haben und sagen, sage ich einmal, es tut mir leid und ich glaube es eigentlich und ich meine es eigentlich nicht so. Mhm. Sondern man muss es dann wirklich auch mit ganzer Überzeugung tun, sich zu entschuldigen.
Das war das Abschiedsgespräch mit Alexander Tumpfert, was hoffentlich hier im Radio kein Abschied ist. Das war der Ausstieg aus dem Stadtrat, aber vielleicht werden wir ja noch das ein oder andere Mal miteinander sprechen.
Ja, klar.
So als philosophischer Exkurs, wenn du Lust drauf hast. Ich wünsche dir eine gute Zeit in der Uni auch.
Danke dir.
Wie viele Jahre musst du eigentlich noch machen? Noch 10 oder was?
No, das ist ja noch 4,5.
Was?
4,5 habe ich noch.
Ah, das weiß er ganz genau. Aha, erzählt er mit 4,5.
Ja.
Verstehe. Naja, dann viel Spaß noch an der Uni. Das war Alexander Tumpfert im Gespräch und dir noch einen schönen Tag. Tschüss.
Euch auch. Tschüss.